Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich spiele heute nämlich mal die Pflaume der City Church. Wir vom Predigteam, wir haben uns gedacht, es gibt hier so viele gebrochene und einsame Herzen in der City Church, dass wir die heutige Predigt mal ganz der Liebe widmen wollen. Und auch hier den ganzen Gottesdienst der Liebe widmen wollen. Also freut euch heute einfach mal während dieses Gottesdienstes darauf, auf einen Reigen der Gefühle, auf Überraschungsgäste, die noch kommen, auf romantische Liebeserklärungen, die ihr vielleicht gleich seht. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja auch mit dabei heute. Jetzt noch im bequemen Sessel, so ganz locker wie immer hier, einfach mal zuhören. Aber gleich hier vorne, von Freudestränen überströmt und was mit einer ganz großen Überraschung. Also, okay, wir fangen mal an. Mein erster Kandidat sitzt in Reihe 12. Okay, nee, natürlich nicht. Nee, keine Angst. Also, oder ist jetzt jemand enttäuscht? Könnte auch sein halt, ne? Nee, das wird heute doch nicht so was, sondern das ist halt einfach wirklich nur eine Predigt über die Liebe und was nur die Liebe zählt, was Gott damit zu tun hat und was sie vielleicht mit uns und unserer Beziehung zu Menschen machen kann und vielleicht auch ein bisschen, ob es eigentlich stressig ist, andere zu lieben. Wir reden ja in dieser Kurzpredigtreihe und auch schon seit längerem so in ein paar anderen Predigtreihen häufig davon, von sozialem Engagement, von Nächstenliebe, davon, dass ein Christ auch eine Verantwortung hat, die Welt positiv zu gestalten, gesellschaftsrelevant zu sein, so an den Nöten unserer Zeit nicht vorbeizusehen. Und die Frage ist also, wie klappt das eigentlich, wie kann das eigentlich funktionieren, Liebe zu geben, wenn ich selber eigentlich gar keine Liebe habe oder gar keine Liebe bekomme? Und es wird dann vor allen Dingen im Laufe der Predigt, das nehme ich schon mal vorweg, um den steilen Satz, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe gehen. Bevor wir uns jetzt aber ins Getümmel stürzen und uns dazu auch einige Stellen aus der Bibel angucken, gucken wir uns doch einfach mal ein bisschen um, was eigentlich so ein paar schlaue Leute in der Welt zum Thema Liebe gesagt haben. Ich habe da mal ein paar Zitate gefunden, die ich euch mal vorlesen möchte. Das erste ist vielleicht auch kleines literarisches Ratespiel. Der Liebe leichte Schwingen trugen mich, kein Stein an Bollwerk kann der Liebe wehren und Liebe wagt, was Liebe irgend kann. Schöne Worte von Literaturexperten, ein bisschen viel verlangt, das ist Shakespeare, Romeo und Julia, man sich vielleicht hätte denken können. Etwas pragmatischer Goethe in Egmont, die Jugend und die schöne Liebe, alles hat sein Ende. Nochmal etwas weiter, die Liebe besteht zu 3/4 aus Neugierde, Casanova-Memoiren. Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums, das kann nur ein deutscher Romantiker, nämlich Novalis, schreiben. Jetzt wieder etwas profaner in die Berliner Sprichwortszene. Die Liebe und der Suff, die reiben den Menschen uff. Merkt euch den Spruch mal, kommt noch wieder was dazu. Dann wieder etwas christlicher. Liebe und Not meistern alle Gebot. Das hat unser Martin Luther mal gesagt. Dann nochmal was anderes. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wäre. Heute fängt ein neues Leben an, deine Liebe, die ist schuld daran, alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Jürgen Markus. Und dann nochmal was für unsere Agrarökonomen, für die Landwirte. Liebe vergeht, Hektar besteht. Eine etwas pragmatische Sicht auf die Welt der Liebe. Und vielleicht aber auch gezwungen durch bäuerische Verhältnisse aus ehemaliger Zeit und so halt. Ne? So. Und dagegen nun dieses steile Wort, Gott ist Liebe. Ein netter Satz, Gott ist Liebe, das klingt erstmal schön in unseren Ohren. Und wer hat schon etwas gegen Liebe? Wer wünscht sich nicht Liebe? Und wenn er Liebe erfährt, nicht noch mehr Liebe? Ja? Und sind wir nicht alle von da gesehen so ein bisschen so Liebesexperten? Wir können es ja mal ein bisschen ausprobieren halt. Also ich habe mal so ein kleines Publikumsspiel vor, mit Aufzeigen halt. Ne? Wer von euch hat schon geliebt? Jetzt nicht was so Ferkel denken oder so, sondern das wollte ich jetzt nicht hören, sondern also wer schon mal Liebe empfunden hat, sehr gut. Und wer ist gerade verliebt? Gut, okay, das sind eine ganze Masse Leute halt, ne? Sitzt der Ehegatte oft daneben wahrscheinlich. Oder wenn er gerade nicht verliebt ist, gehen wir mal eine Nummer runter hier. Wer liebt einen Menschen gerade so ganz besonders? Vielleicht, ich mache mal so ein paar Beispiele, vielleicht eine Mutter, ihr Kind oder vielleicht einen Freund oder eine Freundin oder eine Respektsperson. Style, Leute. Jo, also ganz ganze Masse. Hier, Gegenprobe, wer findet Liebe so richtig scheiße und langweilig? Ich seh nix, okay. Also liebe Liebenden, wie man so schön sagt halt, ich spreche hier vor Experten und was soll ich euch dann noch erzählen, was ihr nicht eh schon wüsstet, ist ja einfach ein relativ plakatives Thema und warum euch dann die Ohren mit Selbstverständlichkeiten vollstopfen. Ja. Wer allerdings jetzt gerade schon bei diesen paar Fragen mal so ein bisschen mitgedacht hat, dem wird aufgefallen sein, dass wir das Wort Liebe sehr unterschiedlich gebrauchen in unserem Sprachgebrauch. Zwar immer mit einem so einem etwas ähnlichen Sinngehalt, aber es meint dann doch immer, je nach Umständen, etwas ein bisschen was anderes halt. Ne? Den meisten, denke ich mal, bedeutet Liebe erstmal, wenn man das Wort so mal hört, die Zuneigung zum anderen Geschlecht, zum geliebten Menschen, so verbunden mit dem Wunsch nach Nähe, am besten ganz nah. Und der Grieche würde dafür das Wort Eros verwenden, womit aber übrigens nicht Sexualität gemeint ist, sondern mehr so eben der Zustand der Verliebtheit. Also nicht das rein profane Körperliche, sondern diese Hinwendung zu dem anderen Menschen, dieses man möchte unbedingt mit dem zusammen sein, träumerisch, hingegeben, unsachlich, halt verliebt. Wer kennt das nicht? Ja, und wer nun gerade nicht verliebt ist, der hat vielleicht dann gerade dabei bei diesem Einsatz dann so an seine Kinder zum Beispiel gedacht, wenn er welche hat, oder wenn er vielleicht umgekehrt auch an seine Eltern, denen er vielleicht irgendwie manchmal in Liebe verbunden ist, oder vielleicht einfach an einen guten Freund, vielleicht auch einfach nur an einen bewunderten Menschen, zu dem er aufschaut, vielleicht ein Idol, wie auch immer das geprägt sein mag, und da wird jetzt so der alte Grieche vielleicht die beiden Worte Storge oder Philia für verwenden, also Freundschaft, Zuneigung. Diese beiden Worte im Deutschen so in der Richtung halt. Ne? Egal, was wir meinen, egal, ob wir jetzt also diese romantische Liebe zwischen Partnern meinen oder mehr die freundschaftliche Seite, Liebe ist immer was Schönes, etwas, wonach wir uns sehnen. Wir wollen geliebt werden, um uns selbst willen, ungeschminkt, ungekünstelt, so wie wir sind. Und wir wollen dann eigentlich auch gerne Liebe geben und können eigentlich auch gar nicht anders. Stecken eigentlich in dieser Haut drin. Und Liebe hat so in allen angesprochenen Bedeutungen, die ich gerade gesagt habe, immer so einen bedürftigen Charakter, etwas Empfangenes und einen schenkenden Charakter, wo ich einem anderen Liebe weitergebe. Unsere Erfahrung lehrt uns aber auch, obwohl jetzt gerade so viele Leute aufgezeigt haben und sagen, ich bin verliebt oder ich stehe in einer Liebesbeziehung oder liebe jemanden halt, ne? Liebe ist nicht unbedingt eine gute Altersvorsorge. Liebe zerbricht oft genauso schnell, wie sie gekommen ist. Und wie es in diesem Berliner Sprichwort hier mit dem Suff und der Liebe, die dann beide den Menschen aufreiben halt, da so wahr gesagt wird, hat vor allem so die romantische Liebe zwischen zwei Partnern nicht nur eine positive, explosive Kraft, die wir alle kennen, sondern kann mich, wenn sie mich enttäuscht, wenn ich von ihr enttäuscht werde, genauso übel herunterziehen, fertig machen und dann sogar in ihr Gegenteil umschlagen in Hass. Das mag seinen Grund so ein bisschen vielleicht darin haben, dass wir der Liebe selbst, vielleicht auch wie in solchen Fernsehsendungen, wie nur die Liebe zählt, das war davor halt, ne, das ist jetzt mehr die romantische Liebe, wo ein Pärchen auf der Parkbank zusammensitzt, aber dass wir dieser Liebe selbst so einen großen Stellenwert beimessen, dass wir die Liebe selber so auf ein Podest heben und unser Schicksal in ihre Hand reinlegen, in die Hand dieser Liebe. Aber wem legen wir da eigentlich unser Schicksal in die Hand? Wenn wir es der Liebe in die Hand legen, legen wir es dann nicht nur unseren eigenen Wünschen, unseren Träumen, unseren Vorstellungen vom Glück und damit auch unsere darauf gerichteten Forderungen an andere in die Hand? Und was haben jetzt diese Erfahrungen von menschlicher Zuneigung, die wir kennen, die wir aus unserem eigenen Leben nur zu gut kennen, mehr oder weniger tief, nur mit Gott zu tun? Und ist diese Art von Liebe, wie wir sie kennen, wie wir sie vielleicht so definieren würden, geeignet, unser Leben darauf aufzubauen, das Leben zu tragen, ihm Erfüllung und Sinn zu geben? Und um da weiterzukommen, gucken wir uns mal gemeinsam einen Text in der Bibel an, und zwar von jemandem, also dem Apostel Johannes, der eine Legaldefinition, das sagen die Juristen so erzählt, also man erklärt eine grundlegende Erklärung dafür, was Liebe, wirkliche Liebe eigentlich ist. Das steht im ersten Johannesbrief, also nicht im Johannesevangelium, sondern weiter hinten in der Bibel, im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Ihr könnt hinten mal mitlesen. Ich lese mal vor. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Soweit diese Stelle. Zum Nachlesen zu Hause nochmal in Ruhe empfohlen. Ich kann nicht auf alles eingehen, was in dieser Stelle drin steht. Aber zentral steht dort, Gott ist die Liebe. Aber was hat das jetzt zu bedeuten? Ist Gott so ein großer Kuschelgott? Ein lieber Gott, wie man ab und zu mal so sagt, wie man vielleicht auch Kindern erzählt, der mich vielleicht sogar von allem Bösen in dieser Welt beschützt und bewahrt? Ist das so? Naja, ich meine, nun, dagegen spricht zum einen mal bereits das Leben. Und zwar nicht nur unser Leben. Wenn ihr jetzt auf euer eigenes Leben gerade schaut, werdet ihr feststellen, dass ihr gerade nicht absolut behütet und beschützt in allen Punkten seid. Ich auch nicht. Und aber nicht nur unser Leben, sondern sogar das Leben der Heiligen der gesamten Kirchengeschichte. Heilige jetzt hier mal in dem Sinne gebraucht, dass sie Glaubensvorbilder waren für uns. Ja, jeder Heilige hat so in der Kirchenkunst, wenn ihr euch hier so fränkische oder international irgendwo Kirchen anguckt, halt, ne, hat immer ein Attribut, einen ihm zugeordneten Gegenstand, mit dem er immer so abgebildet wird in Skulpturen und in Gemälden halt. Ne. Und das ist öfter mal, wenn man sich mal so genauer das anschaut, das Folterwerkzeug, mit dem ihm bekehrungsunwillige Heiden direkt zu Gott befördert haben. Also das ist zum Beispiel hier in der Gegend, der Laurentius taucht ja häufiger mal auf, Laurentius-Feste, da sieht man ja bei den Laurentius mit dem Rost. Der Rost ist das Teil, auf dem der gegrillt wurde. Oder das Schwert des Frankenapostels Kilian. Oder gehen wir mal weg von den klassischen Heiligen, gehen wir mal auf die modernen Heiligen, wie zum Beispiel Frère Roger, der Prior von der Ordensgemeinschaft Thésée in Frankreich. Der ist ja vor einigen Jahren sehr tragisch umgebracht worden, während eines Gottesdienstes in Thésée, wo eine Frau, die offenkundig geistesgestört war, mit Messer auf ihn eingestochen hat. Also diese Menschen des Glaubens, Menschen, die ihr ganzes Leben auf Gott gestützt haben, die sind an einem entscheidenden Punkt nicht bewahrt worden, sondern sind sogar relativ grausam teilweise gestorben. Und davon, unabhängig davon, dass wir das nicht so erfahren, dass Gott der große Kuschelgott und nur der liebe Gott ist, der unser Leben so total problemlos macht halt, davon ist nicht nur in der Wirklichkeit nicht so allzu viel zu spüren, sondern das wird bei Johannes an dieser Stelle auch nicht versprochen, wenn er euch diese Stelle genau durchliest. Gott wird da nicht, auch nicht als Kumpel dargestellt oder als ein Freund, der mal so alle Fünfe gerade sein lässt. So nach dem Motto, als Hauptsache es gibt keinen Stress und so und alles ist nett und behaglich und ihr fühlt euch alle wohl. Das ist nicht das Bild, was an dieser Stelle von Gott aufgemacht wird. Und kundige Bibelleser, die mal nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament sich in Ruhe durchlesen, die werden feststellen, dass auch dort nicht von einem Gott die Rede ist, der nur nett ist, in unserem so freundlichen Sinne, in so einem Softie-Sinne, sondern ein Gott, der eifernd ist, der zuweilen auch mal zornig ist, der sogar manchmal das Böse zulässt. Wenn euch zum Beispiel mal das Buch Hiob, das werden die meisten von euch kennen, anguckt halt, da wandelt der Satan über die Erde, so heißt es im Buch Hiob, und bekommt dann letztendlich Hiob, der an dessen Glauben er so ein Zweifel aufweckt irgendwie halt, bekommt er eine Zeit lang mal von Gott in seine Hand, so heißt es da in der Bibel, und darf dann mal ein wenig in seinem Leben herumwühlen. Ist das nett? Ist das soft? Nun, also, ich meine, Hiob
wird, wenn man sich dieses Buch genau anguckt, halt dem Satan da nicht komplett ausgeliefert. Es wird sein Leben nicht angetastet. Aber so ziemlich alles andere, was Hiob zu dem Zeitpunkt in seinem Leben gehabt hat, das ist ein knüppelhartes Buch, dessen Lektüre sich ebenso mal lohnt, wenn ihr das noch nicht mal gelesen habt. Also kurzum, der Gott der Bibel ist nicht ein Softie. Ist nicht so ein lieber Gott in dem Sinne halt. Ne? Und Menschen, die Gott kennengelernt haben, Christen, die eine Geschichte mit Gott haben, die können auch heute noch erleben, dass manchmal von Gott Gerechtigkeit ausgeht. Auch, sie erleben Gott auch als treu, als mächtig, als weise, auch mal als zornig. Aber diese Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, das sind nur Eigenschaften Gottes, Teilaspekte von Gott, teilweise also Verhaltenseigenschaften, wenn man das so sagen kann, die aber allein, wenn ich jetzt nur einen Punkt von denen rausnehmen würde, von denen, die ich gerade gesagt habe, gerecht, weise, mächtig, zornig oder sowas, die alleine nicht geeignet wären, Gott in seiner Gesamtheit zu beschreiben. Sondern Johannes spricht in dieser Stelle im 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes das Wesen Gottes an. Also sein Innerstes, sein ewiges Wesen, das unveränderlich ist. Und niemand wird zum Beispiel berechtigt irgendwie sagen können, Gott ist Zorn zum Beispiel oder Gott ist Macht. Das sind nur Facetten, das ist nur eine kurze Beschreibung, die den Gott dieser Bibel, wie er hier dargestellt wird und wie Christen ihn auf der ganzen Welt, in der ganzen Kirchengeschichte erleben, nicht umfassend umschreiben halt. Das Wesen Gottes ist, so sagt Johannes das, so stellt er diese steile Behauptung auf, ist Liebe. Okay, aber stimmt denn das überhaupt? Ist das überhaupt wahr? Angesichts der Tatsache, dass die Welt eben, wie ich gerade ja so zusammengefasst habe, kein Paradies ohne Leid und Unrecht ist und dass Gott das zulässt irgendwo, dass er zumindest also nicht aktiv dagegen selber einschreitet, dass da sich sofort was ändert. Könnte das nicht ein Gott machen, so mit einem Schnips mal eben kurz das Elend der Welt wegwischen, Krankheit, Leid und Geschrei, Kriege, Afghanistan, Afrika, kann man das nicht alles mal eben kurz wegwischen? Ist das ein liebender Gott? Wo zeigt sich denn diese Liebe, wo es so viel Elend auf der Welt gibt? Ich denke, das ist eine berechtigte Frage, die man sich auch stellen sollte, gerade wenn man diese Stelle so liest. Man sollte diese Stelle nicht so lesen, dass man sagt, ach Gottes Liebe, wie schön, freuen wir uns doch alle. Und auch Johannes lässt in dieser Stelle, in dieser Bibelstelle, keinen Zweifel daran, es ist gar nicht so einfach, die Liebe Gottes zu spüren und sie zu erkennen. Johannes sagt sogar eigentlich in Vers 7, das ist dann, glaube ich, die erste Folie, wenn er nochmal kurz zurückklickt auf die nächste, da sagt er sogar in Vers 7, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Also Johannes sagt irgendwie eigentlich letztendlich, es geht gar nicht, die Liebe Gottes zu spüren, wenn ich nicht zuvor aus Gott geboren bin. So steht es da drin. Die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Es beginnt also mit dieser Liebe, die von Gott ausgeht, nicht bei uns. Sie geht von Gott aus, sie beginnt bei Gott. Er hat uns zuerst geliebt, so sagt diese Stelle. Und dann fällt uns sicherlich, also vielen Leuten fällt da sicherlich eine ganz, ganz, ganz bestimmte Stelle ein, die ich auch nochmal auf eine Folie gezogen habe, die aber doch so bekannt ist, dass sie vielen Leuten noch im Ohr klingelt. Johannes 3, jetzt nun das Johannesevangelium, 3. Kapitel, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und im Klartext, wenn man sich diese beiden Stellen vor Augen liest, heißt das jetzt so für die Liebe, Gott gibt uns letztendlich einen unendlich großen Vertrauensvorschuss, einen Liebesbonus, von dem noch gar nicht gesagt ist, dass wir ihn überhaupt verdient haben im Folgen. Das ist so ähnlich, wie als wenn einem amerikanischen Präsidenten zu Beginn seiner Amtszeit der Friedensnobelpreis verliehen wird und man weiß noch gar nicht, was da so passiert. Sieht erstmal nett aus, aber wird er wirklich keine Kriege in andere Länder reinbringen oder problematische Zustände in bestimmten Ländern beenden? Oder so wird das so sein? Weiß man nicht, aber es gibt erstmal einen Vorschuss sozusagen, einen Vertrauensvorschuss, der gegeben ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist vielleicht die Verleihung des Friedensnobelpreises an Barack Obama gar nicht so schlecht, wenn er so bedenkt halt. Ein Vertrauensvorschuss, eigentlich ein liebevolles Handeln. Und Johannes wiederum sagt im 1. Johannesbrief dann weiter, weil Gott euch zuerst geliebt hat, das ist ja die Aussage, Gott hat euch zuerst geliebt, könnt ihr jetzt auch lieben. Gut, das heißt dann also, dass jeder, der liebt, aus Gott geboren ist. Meint das Johannes? Also dass jegliche Form der praktizierten Liebe eines Menschen zeigt, dass dieser Mensch in dem Sinne, wie der Johannes das da darstellt, aus Gott geboren ist, von ihm kommt und sprich eigentlich, wenn man das jetzt mal so erklären würde, dass diese Person eine persönliche Beziehung zu Gott hat, die in der Lage ist, Liebe zu geben. Ist das so? Könnte man ja meinen, wenn man diese Stelle so einfach mal so vom deutschen Sprachgebrauch her liest. Und zur Klärung dieser Frage müssen wir uns mal anschauen, was für eine Liebe Johannes an dieser Stelle eigentlich meint im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel. Im griechischen Urtext steht nämlich an dieser Stelle, in 1. Johannes 4 und auch an vielen anderen Stellen der Bibel, wovon Liebe die Rede ist, das Wort Agape. Das ist ein Wort, griechisches Wort, das interessanterweise an anderer Stelle auch das Verhältnis, das Sohnesverhältnis Jesu zu Vater Gott beschreibt und meint. Und welche Art diese Form von Liebe ist, für die das Wort Agape verwendet wird, das kann man wiederum an einer anderen Stelle ganz gut nachlesen, im Neuen Testament, und zwar im 1. Korinther 13. Kapitel, Verse 4 bis 8, auch eine berühmte Stelle, die manchmal auch bei Hochzeiten und so vorgelesen wird. Ich zitiere nochmal, müsste auch auf der Folie drauf sein, auf der nächsten. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. So beschreibt im 1. Korinther, auch dort steht das Wort Agape an dieser Stelle, für diese Art von Liebe, die da gemeint ist. Und prüfen wir mal uns mal selber mal ganz kurz an diesem Maßstab. Ist die Art von Liebe, ihr habt ja vorhin teilweise aufgezeigt, ist die Liebe, wo ihr vorher für aufgezeigt habt, so empfindet ihr die selber als eine Liebe, die in dieser Form so stattfindet, wie das in der 1. Korintherstelle drinsteht? Erlebt ihr, dass das diese Bezeichnung verdient? Oder nochmal ganz allgemeiner gefragt, findet diese Art der Liebe, wie sie hier im Korintherbrief beschrieben wird, so, sie ist langmütig und freundlich und so, und sie hört niemals auf, und sie erträgt alles, nicht nur manches, sondern sie erträgt alles, sie duldet alles, sie glaubt an alles, halt, ist diese Form von Liebe etwas, was in deinem Leben stattfindet? Bei dir? Kennst du diese Liebe überhaupt? Wenn du mal ganz ehrlich mit dir selber bist. Hast du diese Liebe überhaupt schon mal umgekehrt ausgedrückt, schon mal empfangen von jemandem? Also uneigennützig, ewig, still, also nicht so aufblähend und nicht so mit tollen Schwüren, aber letztendlich vielleicht nur mit Lippenbekenntnissen. Ertragend. Hast du schon mal jemanden gehabt, der dich so geliebt hat? Hat dann vor ein paar Wochen ein Negativbeispiel erlebt. Das ist ein sehr abstraktes Beispiel halt, das ist aber ein praktisches Beispiel, was ich wirklich in meinem Bekanntenkreis miterlebt habe. Da hat mir ein junger Mann vor ein paar Monaten mal erzählt, eine Frau wäre die Frau, die Gott ihm geschickt hätte. Und diese Frau ist jetzt die große Liebe seines Lebens, auf der er alles aufbauen möchte. Das war so vor einem halben Jahr ungefähr, vor 6 Monaten ungefähr. Und vor ein paar Wochen habe ich diesen jungen Mann wieder getroffen und mittlerweile hat sich leider diese Beziehung zerschlagen, so dass die Frau nicht mehr bei ihm wohnt. Sie hat auch noch bei ihm gewohnt zu Hause und so, und es war eine sehr enge Beziehung schon. Und letztendlich ist diese Frau jetzt weg und hat auch schon einen neuen Freund wieder. Und dann kamen wir so kurz ins Gespräch und ich habe mich an diese Worte erinnert. Er sagt, das ist die Frau und das ist die Frau, die Gott mir gezeigt hat und die Gott mir hingestellt hat und die ich liebe und so. Er sagt, und wie schaut es aus? Ja, nee, das wäre jetzt doch nicht so. Und da habe ich im Moment mal kurz darüber nachgedacht, auch selbstkritisch, an mein eigenes Leben, wo man solche Dinge, solche Behauptungen aufstellt, das ist die Frau oder der Mann, umgekehrt gilt ja genauso, die mir Gott hinstellt und nach ein paar Monaten ist nichts mehr übrig davon, vielleicht unverschuldet in dem Fall, also in diesem Fall hier ist ja die Frau gegangen und von Schuld wollen wir jetzt mal gar nicht reden, also es hat ja immer viele Ursachen, warum eine Beziehung nicht klappt, aber letztendlich ist diese Beziehung nicht mehr da. Und was wäre denn jetzt mein Part, wenn ich jetzt in Anspruch nehmen würde, ich selber habe Agape, diese tolle Liebe, diese hingebungsvolle, ewige Liebe halt. Ne? Wie müsste ich denn dann damit umgehen, wenn mich jemand so verlässt? Ich müsste wahrscheinlich so damit umgehen, dass ich denke, diese Liebe ist immer noch da. Und egal, ob diese Frau jetzt bei mir lebt oder nicht, ich liebe sie immer noch. Und es ist mir egal, ob die jetzt gerade mit jemandem anders zusammenlebt. Ich befreunde mich nicht neu, sondern ich bleibe jetzt solo und werde für diese Liebe beten, bis ich sterbe. Das ist gar nicht so lustig. Also das ist, ne, das wäre wahrscheinlich wirklich der Anspruch, den ich an mich stellen müsste, wenn ich das ernst meinen würde. Nur mal so als Einwurf halt, wie schnell man oft damit ist, irgendetwas zu sagen und vielleicht auch irgendwie sich in Anspruch zu nehmen, so zu handeln, aber ist es tatsächlich so. Und also falls du diese Liebe nicht in deinem Leben wiedererkennst, nicht erlebt hast noch nie, ne, dann wunder dich nicht. Ne, denn das ist eigentlich der Umkehrschluss aus der Aussage von Johannes. Da muss man nämlich sagen, dann hast du Gottes Liebe für dich vielleicht einfach noch nie erlebt. Ne, und dann wäre es also jetzt mal so, dass es höchste Zeit mal für dich wäre, genau dich mal darauf einzulassen, das zu erleben. Also eigentlich letztendlich Zeit dafür, Gottes Liebe für dich persönlich zu entdecken. Gehen wir noch einmal zurück auf diese Stelle im Johannesevangelium, 3. Kapitel, 16. Vers, die ich vorhin vorgelesen habe. Die ja auch hinten nochmal erschienen ist halt, also die berühmte Stelle, in der es heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. An dieser Stelle und aber auch im ganzen 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes zeigte uns Gott seine Liebe, das ist die Aussage, in einer ganz konkreten geschichtlichen Situation. Also nicht so abstrakt halt, nicht heute durch, Gott hat mir heute Morgen keinen Blumenstrauß geschickt oder mich mal angerufen oder so oder mir was Schönes überwiesen, sondern in einer ganz konkreten geschichtlichen Situation, vor rund 2000 Jahren, hat er uns seinen Sohn geschickt und dann steht in dem 4. Kapitel jetzt drin, als Versöhnung für unsere Sünden, so sagt Johannes. Was bedeutet das denn? War Jesus jetzt so ein Botschafter der Liebe in Worten und Taten? Ist das damit gemeint, dass Jesus so auf die Welt gekommen ist und war jetzt so ein Peace-Botschafter? Ja, klar, natürlich. Also wenn man das Neue Testament sieht, sieht man, was Jesus für ein Mensch war, was er für Liebe an Leute weitergegeben hat, wie er agiert hat und wie er sich auch für Leute eingesetzt hat halt. Aber in seinem ganzen Leben, aber zugespitzt hat sich das, und das bringt Johannes an zwei Stellen im Evangelium und in diesem Brief auf den Punkt, zugespitzt hat sich das eigentlich in seinem Tod am Kreuz, den er letztendlich selbst gewählt hat. Er hat sich zwar nicht in die Situation reingebracht, aber er hat sich nicht rausbegeben aus dieser Situation, was sicherlich für ihn möglich gewesen wäre, damit unsere Sünden, so wird hier gesagt in der Stelle und an vielen anderen Stellen, auch vor Gott vergeben werden können. Und letztendlich deswegen, weil Gott selber in seinem Sohn, selber freiwillig und eigentlich ohne Grund, eigentlich ohne, dass wir es irgendwie jetzt verdient hätten halt, das für uns erleidet, was uns eigentlich blühen müsste, wenn es so gerecht nach unseren eigenen Taten, die wir derzeit vorzuweisen haben und vielleicht auch nach unserer eigenen Haltung, wie wir mit Liebe umgehen, eigentlich behandelt werden müssten. Und das jetzt, dieser Kreuzestod vor 2000 Jahren von Jesus und die Auferstehung, das war ja nur der Anfang. Ja, denn dadurch ist über Jesus, der auferstanden ist, der Weg frei geworden zu Gott. Denn nun konnte Gottes Geist, und das kommt in dieser Stelle in dem 4. Kapitel auch stark raus, jetzt konnte Gottes Geist Raum in uns nehmen, in uns selber, in all diejenigen, die diese Liebe, die Gott als Vorschuss für uns gibt, annehmen wollten. Und die eigentlich letztendlich von dieser total vorbehaltlosen Liebe genau das sind, was man eigentlich sein muss, wenn man das erlebt, nämlich umgehauen. Wenn mir einmal mal im Leben so etwas passiert, wenn ich diese Art von Liebe erlebe, wenn ich das an mich reinlasse, sei es von einem Menschen in einer abgeschwächten Form, aber vielleicht doch schon in so einer starken Form, wo ich so eine gebende, wirklich, wirklich selbstlose Liebe bekomme, aber erst recht dann auch von Gott, wenn ich das hier sehe, wenn ich das verstehe und an mich ranlasse, dann gibt es darauf nur eine Reaktion, umhauen, umgehauen werden. Und das ist eigentlich, das sagt jetzt Johannes vollkommen zu Recht, das ist die Basis dafür, eigentlich erstmal Liebe zu empfangen. Göttliche Liebe, diese Agape, von der hier im Neuen Testament die Rede ist. Und unsere schlichte Antwort auf die Liebe Gottes zu uns, von der Johannes berichtet, in der Form, dass wir uns Gott öffnen, ihm so ein bisschen Vertrauen zurückschenken, deswegen, indem wir beschließen, Gott in unser Leben aufzunehmen, und ihm unser Leben auf, anzuvertrauen und ihm auf den Weg zu machen. Das ist eigentlich der Beginn. Und so hat es auch wohl bei jedem Christen mal angefangen. Also wenn man jeden Christen so fragt, wie war denn so dein Anfang mit Gott irgendwo halt, ne, dann beginnt das ja in der Regel damit, dass man so ein Türchen aufmacht. Ich mache so ein kleines Türchen in meinem Herzen. Ich mache nicht gleich die große Flügeltür auf und sage, okay, also ich schmeiß alles aus dem Fenster raus oder so, sondern es beginnt irgendwie mit einem Vertrauensschritt, indem ich so ein ganz kleines Türchen in meinem Herzen aufmache. Und wenn ich das tue, dann passiert das, wovon Johannes hier redet, dann kommt der Geist Gottes in mein Leben und ich kann ihn, Gott und seine Liebe, dann eigentlich erstmal, wenn ich diesen Vertrauensschritt gegangen bin, diese Liebe annehme, erstmal wirklich richtig erleben. Das erste Mal in meinem Leben kann ich das wirklich richtig erleben, wenn ich das mache. Von dieser Erfahrung, die eine ganz schöne Hammererfahrung ist, spricht Johannes in der Stelle total selbstverständlich. Und wenn ihr mit Christen redet, auch wenn ihr mal mit Christen hier aus der City Church redet, die ihr vielleicht ein bisschen oberflächlich kennt oder so, die werden euch sowas auch bestätigen, dass das in ihrem eigenen Leben passiert ist. Und eigentlich kann also auch heute jeder Christ genau von dieser Erfahrung berichten. Und das ist so ein bisschen die theoretische Erklärung gewesen. Was sagt Johannes in dem Johannesbrief zu dem Thema, was das bedeutet, dass Gott Liebe ist und wie diese Liebe eigentlich zu uns kommt, wie wir eigentlich Liebe empfangen können. Aber damit gibt uns Gott gleichzeitig auch ein Beispiel oder mehr noch ein Prinzip mit auf den Weg, was nunmehr, wenn wir das verstanden haben, wenn wir diese göttliche Liebe selber empfangen haben, empfangen konnten überhaupt erstmal auf diesem Wege halt, ne? Was nunmehr dann auch unser Verhältnis zu anderen Menschen prägen kann. Liebe entsteht nämlich, da muss ich euch auch nichts jetzt erzählen oder so, ganz bestimmt nicht durch Regeln oder durch Wünsche, die ich an jemand anders rantrage. Man kann Liebe nicht verordnen. Also das ist ja auch schwierig halt. Es gibt ja in Deutschland auch ein förmliches Familienrecht. Und in diesem Familienrecht steht nirgendwo drin, du musst deinen Ehepartner lieben. Weil man es nicht verordnen kann. Das kann man nicht vollstrecken. Da kann ich der Gerichtsvollzieher kommen und sagen, lieben jetzt bitte. Ja? Sondern das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Das ist eine Sache, die nur dann passiert, wenn diese Liebe da ist, wenn diese Liebe überhaupt weitergegeben werden kann, weil sie vorhanden ist. Ganz banal. Liebe entsteht nicht durch Regeln oder Wünsche. Liebe entsteht, und jetzt kommt das ganz Verrückte, genau so, wie Gott es uns selber vorgemacht hat. Liebe entsteht durch Loslassen, durch sich hingeben, letztendlich dort Liebe zu geben, wo noch gar keine ist, ein Vertrauen, was eigentlich durch Erfahrungen gar nicht gerechtfertigt ist. Vertrauen entsteht ja normalerweise dadurch, dass ich mit Leuten zu tun habe und ich weiß, wenn die was sagen, dann machen sie es anschließend auch halt. Und daraus, wenn das immer wieder passiert, denke ich, oh, naja, gut, ne? Was weiß ich zum Beispiel, die Band hier, die kommt jeden Sonntag hier hin und baut die Instrumente auf und spielt dann auch oder so, kann man denken, ja, die werden nächste Woche wahrscheinlich auch wieder kommen. Ja? Wenn die dann dreimal nicht kommen würden, würde mein Vertrauen etwas leiden wahrscheinlich halt, ne? Und so ist es auch, wenn ich jemandem anderes einen Vorschuss gebe, er hat noch nicht dreimal gespielt, sondern ich sage ihm einfach, ich freue mich, dass du spielen wirst. Ich gebe ihm einen Vorschuss. Einen, den er noch gar nicht verdient hat. Und weil, wenn man sich das so überlegt, war Jesus deshalb vielleicht so gerne mit Sündern zusammen? Und hat er deswegen vielleicht auch gesagt, dass wir nicht nur unsere Freunde lieben sollen, die wir sowieso schon gerne haben, sondern auch unsere Feinde? Ist in den beiden Fällen nicht genauso, dass wir dort einen Vorschuss geben sollen, jemandem, der es eigentlich noch gar nicht verdient hat und wo man gar nicht erwarten kann, dass da was zurückkommt? Jesus sagt an einer Stelle nochmal im Johannesevangelium ganz krass, wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering schätzt, wird es bewahren bis ins ewige Leben hinein. So ein Satz darüber. Und dieses ganze Thema hat mal wieder jemand, einen Glaubensfreund aus der katholischen Kirche, nämlich Benedikt der 16., ultimativ auf den Punkt gemacht. Und bevor ich das jetzt schlechter ausdrücke, lese ich einfach mal das vor, was Benedikt kürzlich mal in einer Predigt zu diesem Thema gesagt hat. Zu dem Liebe sich hingeben. Er sagte, das heißt, wer sein Leben für sich haben möchte, nur sich selber leben, alles an sich ziehen und ausschöpfen, was es gibt, gerade der verliert das Leben. Es wird öde und leer. Nur im Loslassen seiner selbst, nur in der Freigabe des Ich für das Du, nur im Ja zum größeren Leben Gottes wird auch unser Leben weit und groß. So ist dieses Grundprinzip, das der Herr aufstellt, letztlich einfach identisch mit dem Prinzip Liebe. Denn Liebe heißt sich loslassen, sich geben, nicht sich selber wollen, sondern frei werden von sich. Nicht auf sich selber zurückschauen, was aus mir wird, sondern vorwärts schauen auf den anderen, auf Gott hin, und auf die Menschen, die er mir schickt. Und dieses Prinzip Liebe, das den Weg des Menschen definiert, ist wiederum identisch mit dem Mysterium des Kreuzes, mit dem Geheimnis von Tod und Auferstehung, dem wir in Christus begegnen. Benedikt fasst das also wirklich ganz präzise zusammen und kommt genau zu dem gleichen Ergebnis. Das, was Gott mit uns gemacht hat, das ist eigentlich ein Musterbeispiel, ein Grundprinzip dafür, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen können und wie das Leben funktioniert und wie das Leben durch dieses Loslassen eigentlich erst ein Leben wird. An vielen Stellen der Bibel wird auch deutlich, wie elementar Nächstenliebe, die dann nicht eine erzwungene Geschichte ist, nicht etwas, zu dem ich mich zwingen muss, sondern die ein ganz natürlicher Ausfluss ist. Was ich selber empfangen habe, kann ich eigentlich im Prinzip von dieser Begeisterung her nur so weitergeben halt. Aber wie wichtig diese Liebe ist und wie wichtig es deswegen ist, echte Liebe von Gott zu bekommen. Ich zitiere mal drei Stellen, ohne dass es das jetzt hinten erscheint, lese ich einfach nur vor. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr schlaue Reden schwingt, nicht, wenn ihr es besser wisst, wie man die Bibel richtig auslegt oder so, sondern man wird daran erkennen, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn das der Fall ist, dann ist es ein guter Beweis dafür, dass die Liebe Gottes unter den Leuten ist. Und dann, das ist mein Gebot, sagt Jesus in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Letzte Stelle, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 9. Interessant ist also, diese gelebte, dienende Liebe an anderen Menschen ist nicht das Ende meines Lebens, wie man ja denken könnte, dass ich jetzt irgendwie mich total aufgebe und mich reinstresse in irgendetwas halt, wo ich mich für andere engagiere, sondern das ist der Anfang. Und nie wirst du, das werde ich dir garantieren, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nie wirst du so viel Erfüllung darin finden, echte Liebe zu leben und an Menschen weiterzugeben danach, denn du kannst im Übrigen auch gar nicht anders. Wenn du das verstanden hast, was Gott mit dir gemacht hat, dann bist du eigentlich willenlos. Du musst dann eigentlich im Prinzip diese Liebe weitergeben, wenn du Gott wirklich in dein Leben reinlässt. Und es gibt ein ganz schönes Beispiel, das gucken wir uns jetzt mal an. Einen kurzen Filmausschnitt aus dem Film Les Miserables. Erkläre ich gleich noch was dazu. In seinen Augen war sie immer nur eine schöne und unschuldige Frau. Wer den Film nicht kennt oder wer das Buch von Victor Hugo vielleicht auch nicht kennt, also es ist in Deutsch Die Elenden, da geht es letztendlich darum, dieser Valjean, der Mann, ist ein ehemals entlassener Sträfling, der es ein bisschen zu Ruhm und Ehren als Bürgermeister in einer kleinen französischen Stadt gebracht hat, ohne dass die Leute das wissen. Seine Vergangenheit holt ihn ein, jemand jagt ihn, der ihn erkannt hat, dass er eben dieser alte Sträfling ist. Und diese Dame, die da im Bett liegt, ist eine Hure, wie sie selber sagt halt, die Valjean eigentlich letztendlich aus den Klauen des örtlichen Polizeipräfekten rausgeholt hat, der diese Frau da dementsprechend davor hinter Gitter bringen wollte. Die hat eine kleine Tochter, also kleine Tochter lebt nicht bei ihr, sondern die lebt bei Gastleuten, wo sie Geld bezahlen muss und die muss ihnen so viel Geld bezahlen, dass er sich eigentlich deswegen prostituieren muss. Das ist die Situation, diese Frau ist vollkommen am Boden zerstört, sie hat Lungenentzündung, sie liegt da im Bett halt, der Valjean hat ihr geholfen, diese direkte Geschichte mit der Verhaftung dort rumzubekommen und jetzt liegt sie da und sie sagt, ja mein Gott, meine Tochter zu mir kommen und so, das geht doch alles gar nicht, ich bin eine Hure, was stellen Sie sich vor? Und dann sagt er, ja, also Gott sieht sie anders. Gott hat sie immer als unschuldig und als eine schöne Frau gesehen. Und in dieser Szene, deswegen habe ich sie gezeigt, kommt etwas sehr Zentrales zum Ausdruck, dass wir uns aneignen sollten, nicht durch Lernen und nicht durch Zwingen irgendwas zu tun, sondern durch Vertiefung unseres Verhältnisses zu Gott, durch Beten, durch Lesen in der Bibel, ich nenne es jetzt einfach mal durch Handeln im Geist Gottes, nämlich den Blick auf einen Menschen bekommen, wie Gott ihn sieht. Nicht geblendet durch die Umstände, in denen er lebt, nicht durch Äußerlichkeiten, was er gerade für Kleidung trägt, durch seinen sozialen Rang und nicht einmal durch seine Taten, die er begeht oder nicht begeht, sondern allein in seiner Ehre und in seinen Möglichkeiten. Genau wie Valjean jetzt diese Fantine, die im Bett liegt und total niedergeschlagen ist, sieht und sie mit den Augen Gottes sieht und sagt, in den Augen Gottes bist du nicht das, was du von dir selber denkst. Ich möchte dann jetzt mit abschließen, das zu sagen, was das ganz praktisch für uns heißt. Ich habe da einfach mal drei Gedankenanstöße euch aufgeschrieben, die ich euch mitgeben möchte. Das erste ist, lerne nicht Liebe, sondern werde Liebe. Das heißt, versuch nicht, dir Liebe anzutrainieren, sondern beginne deinen Weg erstmal mit Gott zu gehen beginne erstmal überhaupt zu gehen, wenn du noch gar nicht gegangen bist. Und wenn du deinen Weg bereits mit Gott gehst, nimm Gott rein in deine Gedanken, in deine Wünsche und vor allen Dingen in deinen Blick auf andere Menschen und bitte ihn darum, dir seine Sicht der Dinge zu zeigen. Dann kann da sowas dabei rauskommen wie in der Szene, wie wir gerade gesehen haben. Jeden Tag. Der zweite Anstoß ist, denke nicht liebevoll, sondern handle liebevoll. Das bedeutet, du kannst eigentlich im Prinzip noch so lange dir jetzt irgendwie schöne Gedanken darüber machen oder es empfinden, dass das richtig und gut ist. Und ich denke zum Beispiel beim Anschauen dieser Szene und auch beim Hören von Aspekten der Agape klingt es in jedem Menschen, dass man sagt, das ist eigentlich gut, das ist eigentlich etwas, was ich mir wünsche. Ja? Man kann aber auch an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, wie schön. Ja? Aber du wirst niemals erleben, dass diese Liebe lebendig wird, wenn du sie nicht zum Leben bringst. Wenn du nicht in deinem Leben beginnst, nicht nur die Liebe Gottes zu empfangen, sondern diese Liebe Gottes auch fließen zu lassen. Also handel liebevoll. Fang damit an und fang damit klein an. Nicht als Training, sondern darüber, dass du wirklich über Gott versuchst, den Blick auf die Dinge zu bekommen. Und so ganz praktisch halt empfehle ich dir erstmal, kommt ja darauf an, diese Empfehlung haben einige Leute mehr oder weniger nötig halt, such dir doch einfach mal Gemeinschaft mit anderen und lebe in der Gemeinschaft Liebe. Dazu gibt es in der CC, wenn du hier in der City Church regelmäßig bist und nicht nur Besucher bist, einige Möglichkeiten. Jetzt mal so praktisch, wenn du selber jemand bist, der sich so umschaut, kennst du vielleicht einsame Menschen, die mal einen Besuch vertragen könnten oder die du mal zu dir einladen könntest, wo du vielleicht denkst, das wäre eigentlich mal dran, die Leute mal einzuladen, mal mitzunehmen. Und umgekehrt halt, wenn du auf der Suche bist, hast du selbst Gemeinschaft, wünschst du dir vielleicht Gemeinschaft? Dann nimm das doch einfach mal in Anspruch. Such dir mal eine von unseren Mini-Churches aus. Der Gotham hat es gerade so erzählt vorhin. Da gibt es unseren Infopoint. Da kann man sich mal ein bisschen informieren. Da kann man ersten Kontakt knüpfen, kann Kontakt zu Leuten bekommen halt. Wenn du eine persönlichere Betreuung dir wünschen würdest, kannst du dir vielleicht mal überlegen, ob du dir vielleicht mal jemanden suchst, einen erfahrenen Christen, der mit dir mal eine Zeit lang mal einen gemeinsamen Weg geht, dass ihr mal engere Gemeinschaft erfahrt und vielleicht darüber auch ein bisschen mehr mitbekommt, gemeinsam von Gott, was Gott in eurem Leben machen möchte. Und dann ganz ordinär, such dir Freundschaften, investiere in Freundschaften. Freundschaften sind das Wichtigste im Leben, Menschen sind das Wichtigste im Leben, nicht irgendwelche Stati oder irgendwelche Reichtümer oder irgendwelche Titel oder irgendwas, sondern Freundschaften, Menschen sind das Wichtigste im Leben, das sagt uns Gott. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Wort, nochmal mit einem Zitat, nochmal aus dem 1. Johannesbrief, was das schön zusammenfasst, lasst uns nicht lieben bloß mit Worten und mit dem Munde, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Gut, der Gottesdienst ist rum. Ihr könnt eure Liebe zu euren Kindern gleich dadurch erweisen, dass diejenigen, die Kinder haben, sie gleich hier vorne abholen. Die anderen können ihre Liebe darin erweisen, dass sie die Eltern erstmal rauslassen. Und ihr alle, euch möchte ich einfach nochmal mitgeben, denkt die Woche einfach mal an die Worte, die ich gesagt habe. Denkt mal daran, vielleicht mal einen Menschen mal nächste Woche in den Fokus zu bekommen, wie Gott ihn sieht. Und ich würde mich irgendwie freuen, wenn ein paar Leute mir vielleicht mal ihre Erfahrungen nächste Woche sagen können. Ich bin nächste Woche hier, also nicht vorne, sondern irgendwo da oben in der Technik wahrscheinlich oder so. Wenn mir irgendwas erzählen möchte, würde mich freuen, wenn mir jemand mal ein positives Feedback geben würde, dass er erlebt hat, dass Gott ihm einen Blick von anderen Menschen geschenkt hat. Und ich bete nochmal in dem Sinne für uns. Vater, ich möchte dich bitten für die kommende Woche, dass du uns zeigst, was Liebe bedeuten kann, dass du uns einen liebevollen Blick auf bestimmte Leute lenkst, dass du uns die Augen aufmachst für deinen Blick auf den Menschen. In dem Sinne möchte ich darum bitten, dass wir das alle in der nächsten Woche erfahren können, was Liebe von dir bedeuten kann. Amen. Schöne Woche euch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.